NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um den Einfluss gehen, den Sprache und Wörter auf den Menschen haben können. Auf seine Wahrnehmung, seine Entscheidungen und seine Identität. Eins steht fest, was Menschen mit Sprache bewerkstelligen können, geht weit über den Austausch von Informationen hinaus. Immer wieder wird in der Wissenschaft die Wirkung von Sprache und Wörtern aufs Neue untersucht. Und immer wieder gibt es neue Erkenntnisse. Einige davon wollen wir heute in der Sendung vorstellen. Aber vorher wollen wir noch einmal den Blick auf ein anderes, in diesem Fall medizinisches Thema werfen. Organtransplantationen. Bei schweren Erkrankungen oder auch dem völligen Versagen eines Organs bleibt manchmal keine andere Möglichkeit, als es durch ein Spenderorgan zu ersetzen. Aber solche Spenderorgane sind rar. Und lange Transportwege halten sie auch nicht aus. Denn Organe bleiben nicht lange funktionsfähig, wenn sie sich nicht innerhalb eines Körpers befinden. Darum mussten sie bisher möglichst innerhalb von maximal 4 Stunden transplantiert werden. Jetzt gibt es aber eine neue Methode, die Organe funktionsfähig zu halten, sagen Wissenschaftler an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie wenden sie auch schon an. Organ Care System heißt sie, oder vielmehr die Maschine, die nicht nur Organe länger am Leben halten kann, sondern noch viel mehr Vorteile hat, wie die Forscher sagen. Michael Hollenbach mit Einzelheiten.
Das sind die Dreier, ja, ne?
Ein Transplantationsteam der Medizinischen Hochschule Hannover pflanzt dem 34-jährigen Alex ein neues Herz ein. Ein Herz von einem fernen Spender. Das Organ hat bereits 3 Flugstunden hinter sich. Knapp eine Woche nach der Transplantation geht es Alex bereits einigermaßen gut.
Ich kann schon wieder etwas laufen. Das geht schon wieder. Vor 4 Tagen hätte ich nicht gedacht, dass ich heute mit Ihnen schon so reden kann. Bisher ist alles in Ordnung. Ich kann froh sein, momentan gab es noch keine Abstoßung oder sowas.
Alex gehört zu den ersten Patienten, die ein Spenderherz bekommen haben, das mit dem Organ-Care-System eingeflogen wurde.
Man muss sich das System so vorstellen, das sieht aus wie ein kleiner Kühlschrank, der aber oben offen ist. Und wenn man ein Organ entnommen hat, überträgt man das sozusagen auf dieses System.
Erläutert Axel Haverich an der MAH, Direktor der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie. Und der Oberarzt Sebastian Rochers ergänzt:
Es werden 1 bis 1,5 Liter von dem Spender Blut entnommen, die dann mit Medikamenten angereichert werden. Dort gibt es dann eine Blutpumpe und einen Oxygenator, wo Sauerstoff in das Blut eingebracht wird. Und das Herz wird dann mit diesem sauerstoffreichen und behandelten Blut kontinuierlich durchblutet und fängt dann wieder an zu schlagen. Das heißt, das Herz schlägt außerhalb des toten Spenders bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das Herz dann transplantieren.
Für die anderen Organe gibt es ähnliche Geräte. So bleibt beispielsweise die Lunge mit einem kleinen Beatmungsgerät voll funktionsfähig.
In der Vergangenheit haben wir das kalt transportiert, kein Blut. Und haben es dann in eine Plastiktüte getan, in eine Tupperdose und haben dann gehofft, dass es wieder anfängt zu schlagen.
Was nach dem Transplantieren in 5% der Fälle aber nicht passierte. Nun können die Organe während des Transportes genau inspiziert werden. Es werden beim Herzen Stoffwechselparameter gemessen oder das Sauerstoffvolumen der Lunge. Immer häufiger greift man auf die Organe älterer Spender zurück. Oft seien die Werte dieser Organe besser als vermutet, sagt Axel Haverich.
Ich gehe davon aus, dass wir in 10 Jahren allein aus Patientensicherheit nur noch solche Systeme zur Anwendung bringen, dass wir wirklich wissen, dass das Organ, was wir implantieren, auch funktioniert.
Ein weiterer großer Vorteil, da man mit dem Organ-Care-System mehr als doppelt so viel Zeit bis zur Transplantation hat, können auch Organe verwendet werden, deren Spender weit entfernt sind, betont der Herzchirurg Sebastian Rochers.
Wir haben unter anderem Herzen transplantiert, die wir in Litauen geholt haben, in Nordirland und auch in Nordschweden in der Nähe vom Polarkreis. Das wären alles Organe gewesen, die wir aufgrund der Distanz zu unserem Zentrum nicht akzeptiert hätten. Es waren auch Organe dabei, die kein anderes Zentrum hätte transplantieren können, sodass wir hier tatsächlich auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, Organe zu verwenden, die man hätte transplantieren können, aber wo es dann keine potenziellen Empfänger gegeben hätte, wenn man sozusagen die konventionelle Entnahmetechnik berücksichtigt hätte.
An der MAH habe man so auf 10 Organe zurückgreifen können, die man mit dem eisgekühlten Transport nicht bekommen hätte. Und das Organ-Care-System bietet noch einen weiteren Vorteil. So könnten zum Beispiel Organe mit Metastasen außerhalb des Körpers behandelt werden.
Wir können Lungentumoren, die man sonst gar nicht mehr behandeln kann, damit anfassen. Das ist sehr futuristisch, aber wir haben es jetzt im Tierexperiment tatsächlich gemacht. Wir können die Organe ausbauen, in das System hängen und dann mit der hundertfachen Chemotherapie plus Bestrahlung behandeln.
Für den gesamten körperlichen Organismus seien die Nebenwirkungen einer solchen Behandlung nicht zu verkraften. Doch ein einzelnes Organ könne damit geheilt werden. Eine solche Behandlung sei auch bei multiresistenten Keimen, gegen die keine Antibiotika mehr helfen, sinnvoll, sagt Haverich. Das hätten Tierversuche beim Schwein gezeigt.
Indem wir eine Infektion gesetzt haben, die eigentlich tödlich ist. Und wir haben damit der hundertfachen Antibiotikadosis und bei höheren Temperaturen, 42 Grad, diese Organe durchblutet und dann auch erfolgreich behandelt.
Axel Haverich geht davon aus, dass demnächst zum ersten Mal die Organe eines Tumorpatienten außerhalb des Körpers therapiert werden.
Es gibt Patienten, die so mit dem Rücken an der Wand stehen von ihrer Prognose, dass man so etwas durchaus dann anraten könnte.
Das neue Organ-Care-System. Das war ein Beitrag von Michael Hollenbach. The more shit, the shame. A Donnerstag. Der kann ich schön in einer Gang nicht lange froh nicht närmere der schädde noch men du gick fri för du gick sist för du gick först du hade flack. Utrolig flaks, for du var minst. Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Kari Bremnes. Die CD heißt Dead Vior. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, dem Einfluss von Sprache und Wörtern. Der wird von vielen Wissenschaftlern ganz unterschiedlicher Fachrichtungen untersucht. Was unter anderem dabei immer wieder herauskommt, ist, dass die Sprache auch einen großen Teil unserer Persönlichkeit ausmacht. Eine Form von Identität. Die jeweilige Sprache eines Menschen, aber auch die Wörter, die er benutzt, wirken sich darauf aus, wie er sich selbst oder andere Menschen ihn wahrnehmen. Das hat auch damit zu tun, welchen Dialekt jemand spricht. Thomas Schröder berichtet.
Natürlich. An der Sprache, dem Dialekt oder Akzent eines Menschen lässt sich mal leicht, mal etwas schwieriger feststellen, woher er kommt oder wo er aufgewachsen ist.
Ja, also der Norddeutsche, der spricht etwas härter, der Süddeutsche etwas weicher. So mehr melodiös. Und der Norddeutsche kann manchmal ganz schön hart zupacken, also auch sprachlich.
Bayerisch, eigentlich sehr schön und man kann sie auch verstehen, wenn sie sich so ein bisschen bemühen. Und ist halt irgendwo herzlich, passt irgendwo zur Landschaft und zu den Leuten dort unten.
Na, Hamburger hört man auch schon ein bisschen raus. Kann ich nicht beschreiben. Das höre ich halt, ne?
Tatsächlich sind wir ziemlich gut darin, herauszuhören, ob ein Sprecher aus unserer Gegend kommt oder nicht. Auch Kinder erkennen diese Unterschiede schon. Aber genau zu sagen, welche Unterschiede das sind, ist schon schwieriger, sagt Jonathan Harrington, Phonetiker an der Universität München.
Es gibt da einige Merkmale. Wenn ich Ihnen eine Liste geben würde mit Wörtern und ich würde dann Wörter haben, die mit einem S-Laut beginnen und Norddeutsche würden zum Beispiel oft sagen Sonne mit einem S und in Süddeutschland ist es eher Sonne mit einem S. Oder das sogenannte ungespannte E, also am Ende von Wörtern, so dass man hat mehr in einer norddeutschen Aussprache Danke, bitte mit einem Ö. Aber in Süddeutschland hören Sie zum Beispiel viel mehr Danke mit einem E.
Es ist die Art zu sprechen, die sich in der Regel bereits im Kindesalter entwickelt und die auch mitbestimmt, wie andere uns einordnen. Denn wie die Sprache von Menschen klingt, hängt nicht nur mit ihrer lokalen, sondern auch mit ihrer sozialen Herkunft zusammen.
Die sozialen Faktoren sind hier weitaus nicht so ausgeprägt wie in England. Ich bin also in Südostengland aufgewachsen. Und man konnte nach der dritten oder vierten Silbe erkennen, dass es also eine Person ist aus einem Mittelstand oder aus einer Arbeiterklasse oder aus der Aristokratie. Die Art und die Aussprache verrät in England viel, viel mehr. über die soziale Positionierung. Ich weiß in jedem Fall aus meiner Kindheit, dass ich das verwendet habe, weil ich sprach also mit einer Mittelstandsaussprache. Ich meine, es könnte gefährlich sein. Ich meine, wenn ich also in einer Gruppe von Jungen zum Beispiel reingekommen bin mit meiner Mittelstandsaussprache und ich meine, sie waren dann von einer anderen sozialen Schicht.
Kinder können Dialekte oft sehr gut lernen oder imitieren. Würde aber ein Erwachsener aus der Mittelschicht versuchen, wie ein Arbeiter zu reden, kann sich das gekünstelt anhören. Erwachsene sind in ihrem Dialekt oder Akzent meist schon sehr festgelegt. Sie können nicht so gut wie Kinder eine andere Herkunft, eine andere Identität annehmen oder vortäuschen. Dennoch können Erwachsene ihre Sprache noch in gewissem Maße anpassen. Wer etwa als Norddeutscher zu einem bayerischen Bäcker geht, wird eventuell das Wort Semmel verwenden, statt des gewohnten Brötchens. Er wird sich möglicherweise auch ein Moin verkneifen. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass er oder sie seine Identität, seine Herkunft als Norddeutscher verschleiern möchte. Das sogenannte Style-Shifting sei mehr eine Art freundliche Annäherung, meint der Wissenschaftler Harrington.
Man passt sich bewusst, wenn man will, dem Sprechstil dann an die Person, mit der man spricht. Wenn ich zum Viktualienmarkt hier in München gehe und ich rede mit jemandem, die oder der recht bayerisch klingt, dann ändere ich nämlich auch also meine Aussprache in also diese Richtung. Style Shifting macht man auch, weil man meint, wenn ich also ähnlich rede, dann werde ich vielleicht besser mit der Person auskommen.
Ein Mensch, der ähnlich spricht wie man selbst, wirkt näher und verbundener. Nach dem Motto, wer so redet wie ich, ist mir ähnlich und ist mein Freund. Doch auch ohne dieses bewusste Style-Shifting passen wir uns der Sprache unserer Umgebung an. Wir speichern quasi immer wieder neu das Lautbild von Wörtern ab. Wenn sich die Aussprache der Menschen um uns herum verändert, nehmen auch wir diese Veränderungen auf. Im Gegensatz zum Style-Shifting passiert das aber unbewusst. Die Unterschiede sind so winzig, dass wir sie gar nicht wahrnehmen können. Im Laufe der Zeit aber werden hörbare Unterschiede daraus.
Man denkt immer, Lautwandel ist historisch und lebt irgendwie nicht, aber es ist so aktuell, weil ich meine, die Sprache ändert sich die ganze Zeit. Und ich meine, warum ändert sie sich? Es ist, weil neue Leute aus anderen Gebieten einziehen und weggehen und dann interagiert man mit anderen Menschen. Und das hat dann also Folgen dann auch längerfristig für die Aussprache. So, das, was also recht interessant ist, ist festzustellen, was also für einen Einfluss haben Migranten zum Beispiel auf die deutsche Sprache. Und ich meine, sie werden eine haben.
Wie der aussieht, versucht Harrington mit seinem Team gerade an zwei Schulen in München herauszufinden.
Das war ein Beitrag von Thomas Schröder. Eins ist klar, selbst wenn wir sie völlig ohne Kontext hören, können bestimmte Wörter positive oder negative Gefühle bei uns auslösen.
Krankheit, Krieg, Tod, Zorn, Streit, Lüge, Unfall, Niederlage.
Gewinn, Blume, Geschenk, Erfolg, Glück, Freund, Liebe.
Die Wörter, die Sie gehört haben, lösen Assoziationen aus. Was daran liegt, dass wir sie in Zusammenhang mit bestimmten Inhalten oder auch persönlichen Erfahrungen im Gehirn abgespeichert haben. Ähnliches passiert auch mit Vornamen. Heißt ein Mensch genauso wie jemand, mit dem wir gute oder schlechte Erfahrungen verbinden, kann sich das, zumindest am Anfang einer Bekanntschaft, auf unsere Wertschätzung auswirken. Ganz unabhängig davon, wie sich derjenige wirklich verhält und ohne, dass uns immer bewusst wird, woran unsere Haltung ihm gegenüber wirklich liegt. Dieses Phänomen gibt es auch in der Bewertung von Kunstobjekten, wie Wissenschaftler in verschiedenen Studien nachweisen konnten. Zeigten sie Probanden in Experimenten zum Beispiel immer wieder dasselbe Bild, gaben ihm allerdings einen anderen Titel, wurde es auch anders wahrgenommen. Funktioniert das auch mit Musik? Können die Wörter im Titel unsere Musikwahrnehmung beeinflussen? Das wollten Forscher herausfinden. Simon Schomecker mit ersten Ergebnissen.
Beatles-Titel wie Lady Madonna, Let It Be oder Something sind Generationen von Musikfans bekannt und rufen beim Hören oder Lesen direkt Melodien und Texte ins Gedächtnis.
Ein Song an sich besteht ja aus vielen Bestandteilen und die sind nicht immer ganz leicht zu erinnern, die verändern sich ja auch ständig. Aber einen Titel, den kann man gut im Gedächtnis ablegen. Das heißt, der Song wird dann besser erinnert.
Erklärt Daniel Müllensiefen. Er arbeitet im Fachbereich Psychologie an der Goldsmith University in London. Gemeinsam mit Manuel Anglada-Tort von der Technischen Universität Berlin hat Müllensiefen untersucht, wie Songtitel unsere Wahrnehmung von Musik beeinflussen. Damit haben die Forscher eine Lücke entdeckt, sagt Manuel Anglada-Tort.
We find out that no one has looked at the effect of song titles.
Der Einfluss von Songtiteln hat offenbar noch niemanden interessiert. Dabei sind Titel doch sehr wichtig, wenn wir über Musik reden, wenn wir Stücke in Playlisten zusammenstellen oder wenn wir uns an unsere Lieblingslieder erinnern.
In der Malerei gab es schon mehrere Studien über das Zusammenwirken von Bildern und deren Titeln, weiß Daniel Müllensiefen.
Wo man zeigen konnte, dass der Titel, der mit einem abstrakten Bild präsentiert wird, die Wahrnehmung des Bildes stark verändern kann. Und wir haben dann mit dieser Studie gedacht, wir wollen mal sehen, ob das in der Musik auch so ist.
Für ihre Studie haben Daniel Müllensiefen und Manuel Anglada-Tort schließlich zwei Experimente durchgeführt. Im ersten Versuch wurde den Probanden ein instrumentaler Rocksong vorgespielt, jeweils gepaart mit einem türkischsprachigen Titel. Damit wollten die Forscher den Fluency-Effekt überprüfen, also ob leicht aussprechbare Titel besser bewertet werden als schwer aussprechbare. Manuel Anglada-Tort.
An elegant way of just looking at fluency effects.
Ein eleganter Weg, nur den Fluency-Effekt zu überprüfen, war es, englischsprachige Probanden mit türkischen Titeln zu konfrontieren. Denn keiner von ihnen war der türkischen Sprache mächtig. So konnten wir einfach die Aussprechbarkeit der Titel manipulieren, ohne irgendwelche Nebeneffekte zu haben.
Without having the effects of other possible variables that would include more noise in the experiment.
Daniel Müllensiefen fügt hinzu.
Zum Beispiel ein schwer auszusprechender türkischer Band und Titel war Tahahut bei Aklale. Das ist schon was, wo man zweimal hingucken muss und was einem auch weder als Engländer noch als Deutschen einfach über die Zunge geht. Und ein einfacher, ein flüssiger Titel wäre gewesen Kado bei Pera. Und tatsächlich sind die Songs, die mit einfachen, flüssigen Titeln präsentiert wurden, dann besser bewertet worden. Und das, obwohl es dieselbe Musik war.
Im zweiten Experiment ging es schließlich darum, welche Einflüsse positive, negative oder neutrale Titel auf ein Musikstück haben. Als Untersuchungsgegenstand diente hier elektronische Tanzmusik.
We had some positive words like love or kiss, negative words like suicide or tragedy and neutral words like window or taxi.
Wir hatten einige positive Titel wie Love oder Kiss, negative Titel wie Suicide oder Tragedy und neutrale Titel wie Window oder Taxi. Und was wir auch hier wieder herausgefunden haben, war, dass die Titel einen entscheidenden Einfluss auf die Bewertung der Musik hatten. Mit negativen Titeln wurde die Musik natürlich schlechter bewertet als mit positiven oder mit neutralen Titeln. Sehr interessant fanden wir aber, dass negative oder neutrale Titel den Probanden viel stärker im Gedächtnis geblieben sind.
And the same songs were significantly more remembered when they were presented with negative and neutral titles compared to when presented with positive titles.
Daniel Müllensiefen ist davon überzeugt, dass diesem Phänomen ein psychologischer Effekt zugrunde liegt.
Den man nicht nur bei Songtiteln, sondern bei allem Möglichen feststellen kann, dass negative Wörter einfach besser behalten werden. Vielleicht, weil sie eine größere Rolle für den Organismus spielen, weil man damit dann versuchen könnte, Gefahren zu vermeiden. Und ja, die positiven Titel wurden tatsächlich am wenigsten gut erinnert. Und das kann auch damit zu tun haben, dass die eher erwartet werden für elektronische Musik.
Aufbauend auf ihren Studienergebnissen möchten Daniel Müllensiefen und Manuel Angladatort Anregungen geben. Die Wissenschaftler wollen Musikerinnen und Musikern zeigen, dass es noch wichtiger für ihren Erfolg ist, als sie bisher wahrscheinlich dachten, gezielt über Bandnamen und Songtitel nachzudenken. Die Musikrichtung dabei im Auge zu behalten, kann schon helfen. Denn bei Heavy Metal sind negative Songtitel zum Beispiel eher Programm als bei Partymusik. Noch interessanter wird es allerdings bei Titeln, die nicht eindeutig auf Musik- und Textinhalt passen, wie etwa bei vielen Beatles-Liedern, betont Daniel Müllensiefen.
Wenn man zum Beispiel an einen Titel denkt wie Strawberry Fields, wenn man sich Erdbeerfelder vorstellt, dann ist das mal erstmal ein positives Bild. Let me take you down. Wenn man den Song dann aber hört und man hört, wie traurig der ist und dass es da um ein Waisenhaus geht etc., dann gibt das eine interessante Spannung zwischen Titel und Musik, die einen vielleicht dann dazu verleitet, diesen Titel ernster zu nehmen, tiefer zu verarbeiten, auch besser zu erinnern.
Die Macht von Sprache und Wörtern. Darüber, wie Songtitel die Wahrnehmung von Musik beeinflussen können, berichtete Simon Schumacher.
Nu är den dagen här, den nu han ska resa. Han står i kakeuniform och nysvejs. Folk trillar koffertar, men han har gevär. Det är min son som står där. Han har fått inkalling och han vill vara med. De ser de trängs soldater för att få fred. Det blå är blicken, skjortefargen är sann. Det är min son som man.
Dass sogar unsere Musikwahrnehmung durch Sprache und Wörter in den Songtiteln beeinflusst werden kann, haben wir eben gehört. Wie ist das bei der Wahrnehmung von anderen Dingen, zum Beispiel von Lebensmitteln? Dieser Frage ist der Wissenschaftler Georg Felser nachgegangen. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Harz in Wernigerode und hat in einem Experiment die Auswirkungen von Produktnamen untersucht. Was ist dabei herausgekommen, Herr Felser?
Das kann man sagen. Also wenn ein Produkt zum Beispiel einen sehr, sehr suggestiven Namen hat, wie eben zum Beispiel, stellen wir uns vor, ein Lutschbonbon, das heißt eben Zitrusfrüchtchen, wird es etwas anders schmecken, als wenn genau dasselbe Bonbon Sahnestückchen geheißen hätte. Also der Geschmack wird sich dadurch bereits ein Stück weit verändern.
Das haben Sie auch untersucht bei Tees.
Richtig. Wir haben eine Reihe von Experimenten gemacht, wo wir immer Probanden Tee ausgeschenkt haben. Und zwar haben die zwei Tees bekommen. Der eine ist tatsächlich so ein bisschen fruchtig und exotisch gewesen, mit tatsächlich tropischen Früchten. Und der andere Tee, das war so einer mit Zimt, wie man ihn zu Weihnachten und im Winter trinken würde. Diese beiden Tees. Und
also sehr unterschiedliche Tees.
Die haben wir extra so ausgesucht, dass die sehr unterschiedlich sind, genau. Und denen haben wir dann Namen gegeben. Entweder Tropical Feeling oder Vor dem Kamin. Die haben wir natürlich dann in allen Kombinationen serviert, nämlich einmal ein Wintertee mit passendem Namen, also vor dem Kamin, aber dann auch denselben Tee unter dem Namen Tropical Feeling. Und dann haben wir die Leute gefragt, na, wie schmeckt dir der Tee denn? Die sollten den Tee beschreiben auf so Eigenschaften wie, ist er entspannend, beruhigend, ist er fruchtig, exotisch, erfrischend. Das waren so Merkmale, die sie dem Tee geben sollten. Und man kann zeigen, so unterschiedlich die Tees sind, den Namen, den finden Sie sozusagen in der Bewertung immer ein Stück weit wieder. Das heißt, wenn der Wintertee Tropical Feeling heißt, dann sind diese Werte für erfrischend, exotisch, fruchtig höher. Immer das sozusagen nicht mehr durch einen Zufall erklärbar höher.
Das heißt, die Wörter in den Produktnamen verändern unsere Wahrnehmung. Was passiert da mit den Menschen? Warum ist das so? Wird da im Gehirn irgendwas angestellt?
Es sind mentale Prozesse, die da stattfinden. Ich glaube, dass Namen eine sehr besondere Bedeutung haben. Also zum Beispiel, wenn es Ihnen gelingt, ein Produkt ein Allesreiniger zu nennen, dann putzt das für die Leute immer sauberer, als wenn das ein Produkt ist, das alles reinigt. Was ich damit sagen will, ist, was durch den Namen kommuniziert wird, das hat nochmal eine ganz besondere Bedeutung, kriegt nochmal ein ganz, ganz besonderes Gewicht. Und wir können uns sozusagen von der Vorstellung, dass der Name zu dem passt, was er bezeichnet, von dieser Vorstellung können wir uns anscheinend wirklich sehr, sehr schlecht lösen.
Bei wie vielen Probanden haben Sie das untersucht?
Wir haben diese Experimente sehr oft gemacht und jedes Mal weit über 100, manchmal bis 200 einzelne Personen haben wir da untersuchen können.
Und das Ergebnis war immer gleich?
Richtig. Das Grundergebnis war immer gleich. Wir haben ja nicht immer dieselbe Frage untersucht, aber das Grundergebnis wird immer wieder gezeigt, genau. Das ist natürlich eine ganz, ganz breite Forschung und da ist unser Beitrag ein Mosaikstein drin. Es gibt andere Studien, die untersuchen zum Beispiel den Klang des Namens, die Vokale, die drin stecken. Das ist besonders dann interessant, wenn mit den Vokalen selber keine Bedeutung einhergeht. Und das Beispiel, das ich jetzt bringe, da ist es in der Tat im Englischen völlig bedeutungslos. Im Deutschen zwar nicht, im Englischen aber schon. Da haben die Kollegen ein Eis beworben und zwar hieß das in dem einen Fall Frosch und im anderen Fall Frisch. Das sind zwar bei uns sinnvolle Wörter, im Englischen aber nicht. Das heißt, sie hatten einmal einen dunklen und einmal einen hellen Vokal. Stecken Sie mal sozusagen in Gedanken den Löffel in das Eis. Welches Eis ist cremiger, sahniger, weicher? Das ist für die meisten Konsumenten das Eis mit dem dunklen Vokal, Frosch. Und deshalb wird, weil das bei Eis wünschenswerte Eigenschaften sind, auch das Eis mit dem Namen Frosch positiver bewertet. Ich kann Ihnen aber auch ein Beispiel geben von Kollegen, das waren in dem Fall Hotels. Die haben Werbeanzeigen gegeben für zwei Hotels. Die hießen entweder Alpina oder Edelweiß. Das waren die beiden Namen. Und nun müssen Sie sich auch hier wieder vorstellen, genau wie wir es ja auch mit den Tees gemacht haben, haben die auch noch Bilder und Beschreibungen von diesen Hotels gehabt. Und die liefen entweder auf ein Sporthotel oder eher so ein rustikales, gemütliches Alpenhotel hinaus. Und nun passt aber Alpina natürlich zum Sporthotel relativ gut und Edelweiß weckt halt einfach von vornherein schon ganz andere Assoziationen. Also hatten die sowohl einen unpassenden als auch einen passenden Namen, je nachdem, welche Kombination ihre Probanden bekommen haben. Und die fanden im Grunde, genau wie wir in den Tierstudien auch, ebenfalls immer einen Effekt für den Namen. Das heißt, egal in welches Hotel sie gekommen wären, die kannten die Prospekte, egal in welches Hotel sie gekommen wären, sie erwarten immer ein Sporthotel, wenn das Alpina heißt, und geben dem auch mehr Eigenschaften eines Sporthotels, selbst wenn es ansonsten nur Eigenschaften hat, die viel, viel besser zu Edelweiß und einem entsprechenden Namen passen würden. Also das heißt, es ist egal, es kann so widersprüchlich sein, wie es will, der Name hat immer einen Effekt auf die Wahrnehmung des Produkts.
Also haben Sprache und Wörter eine größere Macht, als wir bisher gedacht haben?
Ja, Sprache und Wörter haben eine sehr große Macht, in der Tat. Das glaube ich sehr.
Das war Georg Felser, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Harz. Um den Einfluss von Sprache und Wörtern ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Bäume.
Konche Worte spending. Konche Worte trust. Kann er våre latter, kanskje bare løst. Kan ha våre vinter, kan ha våre tomt. Kanskje energi, noe som var.
Bäume sind ausgesprochen soziale Pflanzen, wie Wissenschaftler in den vergangenen Jahren immer wieder feststellen konnten. Tatsächlich kommunizieren sie miteinander und unterstützen sich sogar teilweise auch gegenseitig beim Wachsen. Allerdings sind Bäume, was das betrifft, auch wählerisch, wie Forscher nun herausgefunden haben. Sie legen einen besonderen Wert auf die Vielfalt in ihrer Nachbarschaft. In Monokulturen unterstützen sich die Bäume beim Wachsen sehr viel weniger als in Mischwäldern, sagen die Wissenschaftler. Ursula Storast berichtet.
Bäume unterstützen nicht nur andere Bäume, vor allem unterstützen sie das Leben auf der Erde. Die Wälder sind ein unermesslicher Schatz. Sie produzieren Sauerstoff, senken den Kohlendioxidgehalt und bergen unschätzbaren Artenreichtum. Gleichzeitig lassen sich Wälder vom Menschen natürlich auch wirtschaftlich nutzen. Wald liefert Holz zum Hausbau für Möbel, Fußböden oder Brennholz. Ein Grund, warum Forscher weltweit untersuchen, unter welchen Bedingungen Bäume optimal wachsen.
Die letzten 10 Jahre haben wir auch schon in einem interdisziplinär zusammengesetzten Team aus europäischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland und in der Schweiz und den chinesischen Kolleginnen und Kollegen Forschung dort betrieben. Aber die Forschung ist langfristig angelegt. Das ist ja bei Bäumen nun mal so, dass man da auch Geduld braucht.
Sagt der Biologe und Waldökologe Goddard von Oheim von der Technischen Universität Dresden. Ziel der Forschung von ihm und seinen Kollegen ist es, herauszufinden, welche Bedingungen für das Zusammenleben von Bäumen besonders günstig sind. Dazu wurden in den Subtropen Chinas auf einer Fläche von etwa 50 Hektar über 400.000 Bäume gepflanzt und ihre Entwicklung mit modernsten Vermessungstechnologien erfasst, ergänzt der Geomatiker Matthias Kunz von der TU Dresden.
Also im Normalfall hat man sich vielleicht nur die Höhe oder die Stammfußbreite angeschaut oder die Dimension der Krone. Und mit neueren Vermessungstechnologien kann man sich die Bäume eben jetzt hochaufgelöst dreidimensional anschauen, bis auf die einzelnen Äste, wie diese verzweigt sind, wie viele Äste es gibt.
Holzvolumen, Biomasse und Plastizität der Bäume können mit den neuen Geräten jetzt exakt bestimmt werden.
Wir selber machen das zum Beispiel mit terrestrischem Laserscanning. Das ist letztlich eine Maschine, die Sie in den Wald stellen und die gibt Ihnen die dreidimensionale Struktur der Bäume wieder. Das Ganze können Sie aber flugzeuggestützt machen.
Die neuen Messmethoden veränderten die Vorstellung vom optimalen Baumwachstum, sagt Goddard von Oheim. Denn bislang gingen die Experten davon aus, dass Bäume nicht nur soziale Pflanzen, sondern auch Konkurrenten sind, weil sie an ähnlichen Ressourcen interessiert sind.
Wenn Sie jetzt aber dort eine Birke neben einer Tanne oder einer Buche oder auch meinetwegen einer Linde wachsen lassen, das sind also Baumarten, die sind schattentoleranter, aber auch langsamwüchsiger, dann nischen die sich erstmal ein, diese Baumarten. Das heißt also, sie haben nicht identische Strategie, sondern sie nutzen unterschiedliche Ressourcen.
Aber nicht nur oberirdisch unterstützen die verschiedenen Arten sich. Sogenannte Mykorrhiza-Pilze liefern der Pflanze unterirdisch verschiedene Nährsalze und Wasser und erhalten ihrerseits wieder Ernährungshilfen durch die Bäume.
Über diese Mykorrhiza-Partner werden dort Kohlenhydrate ausgetauscht und werden jetzt hier also über Artgrenzen hinweg quasi neu verteilt von diesen pilzlichen Symbiosepartnern.
Insofern sind die Monokulturen gleich in mehrfacher Weise nicht effektiv. Zwar sind sie für die Forstwirtschaft leicht zu managen und leicht zu vermarkten, aber
dort, wo wir Mischbestände haben, da zeigt sich jetzt, dass diese Mischbestände sehr produktiv sind und wenn man sie entsprechend dann bewirtschaftet, kann man da eben auch eine reiche Ernte einfahren.
Mischwälder sind aber nicht nur ökonomisch produktiv. Auch ökologisch sind sie ein weitaus vielfältigerer Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Und da sie besser mit Nährstoffen versorgt werden, sind sie resistenter gegen Schädlinge. Insgesamt also optimaler für das Ökosystem Erde, sagt der Biologe Goddard von Oheim.
Die sind sicherlich herausfordernder im Management, etwas anspruchsvoller, aber sie liefern viele positive Effekte. Und insofern, neben diesem ökonomischen Interesse, denke ich, gibt es vielfältige andere Interessen, die auch da schwerwiegend sind.
Untersucht haben die Wissenschaftler auch, welche positiven Auswirkungen verschiedene Waldzusammensetzungen auf die Erosion haben. Weltweit ein großes Problem, so der Geowissenschaftler Matthias Kunz. Inzwischen gibt es auch Messgeräte, mit denen man das erfassen kann.
Man kann zum Beispiel schauen, wie viel Bodenmaterial ist abgetragen worden, wenn jetzt zum Beispiel so ein Starkregenereignis war. Wie viel Bodenmaterial ist verschoben worden? Wohin ist das verschoben worden?
Eine aktuelle Frage des Forschungsprojekts lautet, wie kann man über spezielle Aufforstungen Erosionsschutz betreiben?
Da ist eben die Frage, gibt es einen effektiveren Erosionsschutz, Wassererosion, wenn wir Mischung pflanzen von Bäumen oder wenn wir Monokulturen haben?
Bäume, die keine Monokulturen mögen. Ursula Storast berichtete.
Himself.
Puheterim. Du glömmer inte den stämmen, har du hört den? Den hörs ut som tusen år och som en grön arabisk vår och har ett litet hus i Nazareth.
Notizen aus der Wissenschaft.
Wer sich mit Ägyptologie beschäftigt, kommt an dem Namen Jan Assmann nur schwer vorbei. Aber nicht nur seine Forschungen zum alten Ägypten, sondern auch seine Veröffentlichungen zur Theorie des kulturellen Gedächtnisses machten den Wissenschaftler international bekannt. Nun, wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag, hat Jan Assmann ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, wird der Ägyptologe gemeinsam mit seiner Frau und ebenfalls Ägyptologin Aleida Assmann in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Die Begründung der Jury, das Wissenschaftler-Ehepaar habe internationale Debatten um Grundfragen zu den kulturellen und religiösen Konflikten der heutigen Zeit angestoßen. Besonders Jan Assmanns Begriff der mosaischen Unterscheidung sorgte immer wieder für Diskussionen.
Ich nenne das religiöse Gewalt und verstehe darunter Gewalt im Namen Gottes, im Namen des wahren Glaubens, im Namen des Gesetzes. Und behaupte, dass es diese neue Form von Gewalt erst gibt auf dem Boden der von mir sogenannten mosaischen Unterscheidung, also die Unterscheidung zwischen wahren und falschen Göttern, wahrer und falscher Religion. Und das hat es vorher nicht gegeben. Und erst, wo dieser Raum geschaffen ist, da kann es zu religiöser Gewalt kommen.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wird traditionell im Rahmen der Frankfurter Buchmesse im Oktober verliehen. In Hannover drehte sich in dieser Woche alles um die Digitalisierung. Auf der Computermesse Cebit konnten sich die Besucher neue Einblicke in die IT-Entwicklungen verschaffen. Ob aus dem Bereich des autonomen Fahrens, der Robotik oder der computergesteuerten und vernetzten Geräte im Haushalt. Eine Vielzahl der wissenschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre wurde den Besuchern präsentiert. Auch das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz zeigte auf der Messe verschiedene Forschungsergebnisse. So zum Beispiel auch ein innovatives Exoskelett für die robotergestützte Rehabilitation. Neben den Ausstellungsständen, zahlreichen Vorträgen, Diskussionen und Konzerten gab es auf der Messe auch einen Science Slam, auf dem junge Wissenschaftler über ihre Forschungen sprachen. In der Uhr versteckt. Bei der Restaurierung der Prager astronomischen Uhr sind 4 Statuen aus dem frühen 15. Jahrhundert entdeckt worden. Die Experten gehen davon aus, dass sie irgendwann mit Absicht dort versteckt worden sind. Vermutlich bei den Renovierungsarbeiten an der Uhr, die im Jahr 1946 stattfanden. Bei dem Fund handelt es sich um 4 kleine Tierstatuen und einen Brief. Sie seien in einem Hohlraum am Maschinengehäuse der Uhr verborgen gewesen. Nun seien die Fundstücke zur weiteren Analyse an Wissenschaftler gegeben worden. Die Prager Uhr gilt als ein Meisterwerk gotischer Wissenschaft und Technik und ist eine große Touristenattraktion. Materialwissenschaftler haben im Labor künstlichen Zahnschmelz entwickelt. Es gelang ihnen, die typischen Eigenschaften des härtesten Materials im menschlichen Körper zu rekonstruieren. Mit ihrer Entwicklung lasse sich möglicherweise beschädigter Zahnschmelz von Patienten regenerieren und die damit zusammenhängende Überempfindlichkeit ihrer Zähne behandeln, sagten die Forscher. Zahnschmelz ist die äußere Schutzschicht um den Teil des Zahns, der aus dem Zahnfleisch herausragt. Er besteht aus Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium und auch Proteinen und Fetten. Ist er einmal verschwunden, wächst die Schutzschicht der Zähne nicht mehr auf natürliche Weise nach. Die Folge ist oft eine schmerzhafte Überempfindlichkeit der Zähne beim Kontakt mit heißen oder kalten Getränken oder beim Essen bestimmter Speisen.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Det eneste vi ville var å være et annet sted. Det sterkeste vi hadde var en lengsel. Vi gikk den samme gata, og vi gikk opp og ned. Vi gikk som i en luftegård i fengsel. Det var den samme gata Somos meus etos fri, som lærte oss å sykle uten hender, som visste hvor vi kom ifra og hvor vi gikk forbi, når vi var klar for himmelen.
Die Durchblicker, Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Das Summen vor den Stöcken von Honigbienen ist ein betörendes Geräusch. Aber wo leben Wildbienen? Von ihnen gibt es in Deutschland immerhin mehr als 500 Arten. Allerdings sind etwa die Hälfte davon vom Aussterben bedroht. Wissenschaftler suchen nach Möglichkeiten, sie davor zu bewahren. Eine Idee ist dabei, neue Wohn- und Nistplätze für diese Tiere zu schaffen. Und das auch mitten in der Stadt. Landschaftsarchitekten arbeiten seit einiger Zeit gemeinsam mit Biologen daran, solche Plätze zu entwickeln. Plätze, die nicht nur zum Artenschutz beitragen, sondern noch weitere Aufgaben erfüllen sollen. Und die nicht zuletzt ein ganz besonderes Design haben. Carmen Wojcik hat sich angesehen, wie einige dieser Entwicklungen aussehen und wie sie bei den Bienen ankommen.
Es summt und brummt, Bienen schwirren durch die Luft und um die Köpfe von Henry Greil und Tobias Jütte, der Architekt von der Technischen Universität Braunschweig und der Biologe vom Julius-Kühn-Institut beobachten die Insekten hier mitten in der Stadt im Botanischen Garten in Braunschweig ganz genau. Denn sie wollen heute herausfinden, ob vor allem die vom Aussterben bedrohten Wildbienenarten, die es ja zu schützen gilt, ihr neu entwickeltes Zuhause schon bezogen haben. Eine moderne Sitzskulptur aus Holz. Also zum einen eine Nisthilfe für Insekten und zum anderen eine topmoderne Sitzgelegenheit für Menschen. Man kann sich auf der einen Seite hinsetzen, das mache ich jetzt mal. Und das Ganze sieht aus wie so eine Schrankwand, lauter Kästen. Und in diesen Kästen sind eben verschiedene Materialien, Nisthilfen für die Insekten. Zum Beispiel Stämme, Äste, Holzstücke mit Löchern eingebaut. Und ja, bequem ist sie auch, aber finden Wildbienen dieses moderne Designerstück tatsächlich auch so attraktiv wie wir Menschen? Nisten die da drin und vor allem, wo genau sind ihre Schlupflöcher? Denn darum geht's ja heute. Die beiden Forscher gehen jetzt ganz nah an die Designerbank heran und inspizieren sie von allen Seiten.
Ja, das ist Absicht, dass man eben über die Gestaltung dann auch Leute für diese Skulptur interessiert, dass sie darauf aufmerksam werden. Und dann aber im zweiten Schritt quasi die Insekten entdecken und eben an dieser Skulptur dann auch beobachten können. Ja, wir haben verschiedene Materialien eingebaut, weil es eben auch sehr verschiedene Nistangewohnheiten bei den Wildbienen gibt.
Hier ist eine Kiste, da sind Steine drin und da stecken Stöcker drin.
Das sind markgefüllte Stängel von Brombeere überwiegend. Man sieht hier noch so ein paar Reste von den Stacheln.
Ja.
Die Steine, die sollen das einfach nur in Position halten, also dass sie eben senkrecht stehen. Und da gibt es eben auch Arten, die da quasi sich reingraben. Man sieht hier dieses Loch.
Okay, also dieses Loch hier, das ist tatsächlich schon eine Fraßspur von einer Biene. Henry Greil hat den Biologen Tobias Jütte da jetzt gerade aufmerksam gemacht. Der Biologe und der Architekt knien sich jetzt hier direkt vor das Einflugloch an der Seite der Skulptur.
Der Durchmesser liegt zwischen 6 und 8 mm und auch der Verschluss ist ganz typisch für eine sehr weit verbreitete Art, Osmia bicornis, die zu den Mauerbienen gehört.
Tatsächlich sind da jetzt auch schon Bienen eingezogen und hier ist ein kleiner Regalkasten, da sind so bunte Strohhalme drin. Und man sieht auch, manche sind so ein bisschen verstopft, ne?
Genau. Was man dort sehen kann, ist, dass ein Nistverschluss eher eine feine und saubere Struktur hat, während die andere dort neben etwas grobkörniger ist. Und das weist darauf hin, dass wir hier Vertreter der beiden Mauerbienenarten haben. Einmal die rote und einmal die gehörnte Mauerbiene.
Man kann also um diese Sitzskulptur ja noch rumgehen und hier gibt es ja noch eine ganze... Ah, hier ist noch was. Da, was ist das da? Das ist ungefähr vielleicht nur 1,5 cm lang, ganz schmal, klein und unscheinbar schwarz.
Genau, jetzt gerade im unteren Bereich an gebohrten Holzbalken sieht man gerade, jetzt ist sie gerade weggeflogen, könnte ein Vertreter der Löcherbienen gewesen sein.
Hier auf der Seite, da ist jetzt richtig was los.
Ja, jetzt sieht man gerade eine Biene, die hat hier einen ganz gelben Bauch und das ist eben der Pollen, den sie gerade eingesammelt hat und jetzt kriecht sie in das Loch und legt eben diesen Pollen dann in eine Brutzelle.
Also ein Nutzen für Mensch und Tier, das ist jetzt hier erfolgreich gelungen, denn diese modern designte Sitzbank bietet im wahrsten Sinne des Wortes einen Platz für Menschen. Ich habe ja selber drauf gesessen. Und für Wildbienen, wir haben ja einige gesehen. Was ist denn jetzt sozusagen Ihr Ergebnis heute?
Wie wir heute gesehen haben, sind schon einige Besucher quasi in die Nisthilfe eingezogen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es hier und da noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel, dass man hier eventuell auch noch Schutz vor Vögeln anbringen muss. Auch die Witterungsfestigkeit dieser Nisthilfe könnte noch verbessert werden, um halt über einen längeren Zeitraum den Fortbestand dieser Nisthilfe zu gewährleisten.
Ja, einen neuen Baustein für diese Sitzbank hat Henry Greil heute auch mitgebracht. Ein Holzwürfel. Da sind auch schon Löcher in verschiedener Größe eingebohrt. Die Oberfläche ist aber auch, finde ich, ganz schick designt. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Wabenstruktur.
Ja, den haben wir jetzt nochmal nachproduziert und wir sind eben dabei, quasi diese Nisthilfe zu erweitern und Materialien, die nicht so gut funktionieren, dann eben auszutauschen. Also es ist ein Prozess, wir lernen da auch und versuchen das eben zu verbessern.
Allerdings, es bleibt abzuwarten, ob sich insgesamt mehr Wildbienen in der Stadt ansiedeln. Denn das kann nur gelingen, wenn geeignete Nistmöglichkeiten und passende Nahrungsquellen wie Kräuter und Wildblumen im Angebot sind. Um mehr Wildbienen in der Stadt ein Zuhause zu bieten, müsste sich im Grunde ja auch etwas an der Stadtplanung ändern.
Genau, Wildbienen brauchen zum einen einen Nistplatz, den wir geschaffen haben. Zum anderen brauchen sie Baumaterialien, die wir an den Nistverschlüssen schon gesehen haben, wie zum Beispiel Stellen, wo sie lehmhaltigen Boden sammeln können und zuletzt auch Nahrungspflanzen. Das alles muss man bedenken, wenn man, wie gesagt, auch im städtischen Bereich Wildbienen schützen möchte.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und gleich geht es weiter mit unserer Reihe Ausgefragt, in der wir regelmäßig Wissenschaftler mit etwas ungewöhnlichen Fragen löchern möchten. Ausgefragt wird diesmal Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler in Mannheim.
Ausgefragt. 180 Sekunden mit
Joachim Gerhard Christian Hörisch, so steht es im Pass.
Beruf?
Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und qualitative Medienanalyse, Universität Mannheim.
Ihr Spezialgebiet?
Themenbezogene Literaturanalyse, das soll heißen, mich interessieren weniger Autoren, Epochen, Gattungen, als vielmehr die Art und Weise, wie Literatur Themen erschließt. Geld, Religionskonflikte, Abendmahl.
Wie erklären Sie einem 11-jährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
Jonathan, der jetzt 7 Jahre ist, spielt immer König und gibt Audienzen. Und da habe ich gute Chancen, ihm sowas zu erklären. Im Augenblick arbeite ich an einem Buch über Hände. Die Hand Gottes, die Invisible Hand des Marktes. Haben wir unser Leben in der Hand? Weiß die rechte Hand, was die linke tut? Also ich will nicht mehr und nicht weniger rauskriegen. Das ist eine Antwort auf die Frage, wie weit wir unser Leben selbst in der Hand haben oder in der Hand Gottes oder in der Hand des Marktes.
Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
Hat sie das? Ich höre das gerne. Und will sie. Nein, weil wohl doch die Welt die tiefe Intuition hat, dass die Welt poetisch ist und dass die Poesie, dass die Dichtung, dass die Literatur sachlich relevante Einsichten haben kann.
Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
Jetzt erwischen Sie mich bei meiner Eitelkeit. Ich habe keine großen politischen Sünden gemacht. Ein wirklich großer, großer Irrtum. Ich weiß, dass ich mich absolut unsympathisch mache. Ich habe keinen Irrtum gemacht zu haben.
Waren Sie gut in der Schule?
Damals eine sehr gute Note. Sie reden mit einem eitlen Fatz 2,0.
Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
Soteriologie. Also die Lehre von der Erlösung, nicht die theologische Subdisziplin.
Wann haben Sie die besten Einfälle?
Ganz konventionell, entweder beim Spazierengehen oder beim Weintrinken.
Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
Die Bibel.
Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
Mein iPhone rausholen, weil da mein Organizer drauf ist. Und dann schaue ich, welche Termine anstehen, welche Prüfungen, welche Sitzungen.
Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
Was ist der Sinn des Lebens?
Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Von der Nordsee bis zum Bodensee. Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
Ausgefragt wurde diesmal Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität in Mannheim. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Kari Bremnes. Die CD heißt Davy Hoare. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.